Hallo Sugata, vielen Dank, dass du am Rande dieser Entero Science Konferenz dir die Zeit nimmst, für ein paar Fragen zur Verfügung zu stehen für Jetzt TV. Das ist jetzt eine bestimmte Thematik, die wir hier besprechen. Ja, Let's Talk About Psychedelics heißt der Untertitel ja auch. Und du hattest heute Morgen auch schon einen Vortrag, in dem ging es um Identität. Und in einem anderen Jetzt TV-Interview habe ich dich auch schon sagen hören, dass du Erfahrungen mit ekstatischen Zuständen außerhalb oder ohne Drogen hast, in der Natur zum Beispiel oder dann später auch mit Menschen zusammen und auch mit dieser Art Mindfulness, also mit dieser Achtsamkeit hast du schon beschrieben, dass du da ekstatische Zustände hast. Welchen Raum nimmt denn da sozusagen substanzgestützte Ekstase in deinem Leben, in deinem Erleben ein?
Ja, das war ein Thema, über das ich auch eben gesprochen habe. Zentrales Thema war Identität in meinem Kurzvortrag. Und dann, wie wesentlich ist die Suche nach der Identität, also diese Ich-Struktur, mit der wir in die Welt herausgehen, die oft ein Filter ist, durch den wir bestimmte Wahrnehmungen reinlassen und andere nicht. Eben das Ich, das Ego, die Persönlichkeit, das Selbst, wie auch immer man das jetzt nennt. Und Ekstase, kann man sagen, ist dann etwas, das Hinaustreten aus dieser konditionierten, geprägten Ich-Struktur. Ja. Dann schaut man mit weniger Brille oder durch eine andere Brille auf die Welt, steht neben sich, über sich und kann von einer Metaebene aus schauen. Und das können diese Substanzen und einige besser und andere weniger gut. Ich finde, Alkohol kann das nicht so gut. Man kann es in Rauschzustände versetzen, aber die sind für die Introspektion, für die Selbsterkenntnis nicht so hilfreich wie beispielsweise LSD oder Ayahuasca oder Psilocybin. Ja. Gut, ja, außerhalb, was war deine Frage, was für Zustände ich außerhalb oder welche Rolle die Substanzen spielen können, braucht man die, um in Ekstase zu kommen oder nicht und wie vergleicht sich die ekstatische Erfahrung mit und ohne, ja?
Ja. Mhm.
Gut, es gibt viele ekstatische Erfahrungen, Liebe, Sexualität, das Verschmelzen in der Liebeserfahrung, im Orgasmus sind schon mal ganz tolle ekstatische Erfahrungen, die leider nicht alle Menschen, aber ganz viele Menschen kennen. Man kann fast sagen, das ist so die vielleicht natürlich naheliegendste Erfahrung des Raustretens aus diesem Ich-Gefängnis. Und man kann es, ich habe es meine erste große ekstatische Erfahrung, die ich auch als solche so ein bisschen religiös einordnen konnte, war in dem Vipassana-Kloster in Südost-Thailand, wo ich fast 2 Wochen lang so eine Art High hatte, ja, allein durch die Beobachtung meines Atems und meines Körpers, ja, meiner Körperbewegungen. Man braucht diese Substanzen nicht, also dieses Brauchen im Wort, we need it, wir brauchen es, das würde ich nicht sagen. Insofern, diese spirituellen Linien, da gibt es viele, die sagen, weg mit den Substanzen, da kann Abhängigkeit kommen, die wollen wir nicht. Die 5. buddhistische Regel bedeutet ja auch eine Einschränkung, du sollst diese Substanzen besser nicht verwenden. Manche sagen dann, okay, wenn sie nicht bewusstseinseineckend sind, wie es ja eben Alkohol vielfach ist, jedenfalls in höherer Dosierung, weshalb der Islam ihn auch ablehnt. Ja. Es gibt ja auch Bewusstseinserweiternde, ja, und machen dann diese feine Unterscheidung, die wichtig ist und gut, aber die strengen orthodoxen Buddhisten sagen, weg damit, wollen wir nicht, akzeptiere ich nicht. Hat seinen Sinn, man setzt sich bestimmten Gefahren nicht aus, aber manche Prozesse können auch sehr träge und langsam sein und stecken bleiben. Also, wenn man klug damit umgeht, können die Substanzen sehr hilfreich sein auf dem Weg der Selbsterfahrung, in der Therapie, in der Liebeserfahrung und zur Konfliktlösung. Ja. Und da müsste ich jetzt spezifisch sein, wann würde ich jetzt als weiser Mensch raten, da kannst du es anwenden und da nicht. Also es gibt viele Menschen, die damit arbeiten, Therapeuten, Ärzte, Psychotherapeuten, spirituelle Lehrer, die viel dazu sagen können. Da will ich jetzt gerade mal nichts hinzufügen. Ganz allgemein gilt, ja, an einigen Stellen kann man es einsetzen, würde ich sagen, sollte man es einsetzen. Ich habe Menschen dazu geraten, ja, das mal auszuprobieren, wo ich das Gefühl habe, da dreht sich was immer wieder, die meditieren und die haben bestimmte Arten von Beziehungserfahrung, bestimmte Art Welterfahrung und da ist zu viel Routine, zu viel unnötige Wiederkehr drin und da einfach mal tschum, sowas reinzuschießen, eine Erfahrung, die plötzlich mindblowing, sagt man so gerne, ist, die einfach eine alte Struktur, die sich überholt hat, aufzubrechen imstande ist.
Das könnte man ja so als Game Changer dann auch bezeichnen. Ja. Jetzt haben wir plötzlich ein ganz anderes Spiel. Ja. Und du hast ja heute in deinem Vortrag eben auch über die Ich-Findung zentral gesprochen, so dieses Zentralerleben, ich bin jemand, das baut sich ja auf nach der Geburt in vielen Prozessen, dass wir glauben, wir sind wer und auch wer wir sind und dann kommt dann so eine Substanz und ändert den Blick darauf, was wir gemeint haben zu sein. Aber was gewinnen wir, außer dass sich eine Perspektive verschiebt? Wir haben dann einen anderen, ist das aber ein wahrerer Zugang zu unserer Identität mittels Drogen oder Entheogenen?
Also wahr würde ich es nennen, wenn die Bedingtheit der Ich-Struktur erkannt wird. Das würde ich sagen, Wahrheit. Wer die Ich-Struktur weghaben will, ist auf dem Trip, weil das ist ja wieder eine andere Art des Ichs, die transzendieren und heilig werden will, die das alte Ich weghaben will und ich will ein neues hin und dann streiten sich zwei Ichs und nichts ist gewonnen. Aber Wahrheit ist, die Umgebungsabhängigkeit, Lob-Tadel-Abhängigkeit, Umgebungsbedingtheit, Interaktivität des Ichs, wenn man die erkennt als solches, dass ein so wie unser ganzer Körper ein Fließgleichgewicht ist, was sich über die Jahre, durchs ganze Leben immer ändert, ist auch unser Geist, unser Mensch, unsere Ich-Struktur ein solches Fließgleichgewicht. Und wenn du weißt, dass das so ist, das ist die Wahrheit, ja, würde ich sagen. Und die Substanzen, wenn die ermöglichen, so mal einen schnellen Blick wie so einen Zeitraffer, wie so ein Zoom plötzlich rein in die Werkstatt, in die Ich-Werkstatt zu blicken. Und es kann erschrecken, also man sollte gut davor bereitet sein, also innerlich vorbereitet mit guten Menschen zusammen sein, nachbereiten, also diese Erfahrung, die ein Schock sein kann, die wie ein künstlich herbeigeführtes Satori sein kann, die auch nachzubereiten. Aber das kann ganz viel lösen. Wahrheit kann lösen, kann helfen. Ja?
Also die Wahrheit wäre dann, schau mal, das ist alles bedingt. Was wir vorher geglaubt haben zu sein, ist bedingt durch unsere Sozialisation, Herkunftsfamilie. Was wir eventuell mit Substanzen erkennen, ist natürlich auch Teil der Droge dann geschuldet oder verdankt. Und die Wahrheit wäre dann eben, es ist immer irgendwie bedingt. Ne?
Naja, die Droge letztlich, die ist wie eine Umgebung. Ist ein Raum, der etwas auslöst, etwas konditioniert und dann hast du eine Erfahrung und die Erfahrung ist im besten Fall eine Erkenntnis und die Kenntnis ist dann, ja, hat eine gewisse Unabhängigkeit vom Auslöser. Wenn dir jemand eine Wahrheit ins Gesicht knallt, dann kannst du auch sagen, ich hasse dich, du bist nicht imstande, mir was zu sagen, aber es kann wahr sein und ich kann es annehmen. Und dann bin ich derjenige, der damit umzugehen weiß oder nicht. Die Quelle ist insofern für meine Wahrheitsfindung nur bedingt wichtig. Ja. Und dann blicke ich da rein und dann sehe ich halt, das ist alles so in der Schwebe, in Bewegung, das ist ein fraktales Ganzes, diese Ich-Struktur, jeder Gedanke, den ich habe in dem Moment, wird zur Struktur, die sich aber wiederum bewegt. Jedes Gefühl, was ich mir selbst gegenüber habe, ist schöpferisch. Ich bin der Schöpfer und ich bin der Erschaffene. So eine fraktale Struktur ist. Ich denke mir da irgendwie so ein Urweltwesen im Wasser, so wabernd herum, so alles bewegt sich in diesem Urozean und so sind wir als mentale Gebilde in diesem Ozean der Gesellschaft, der menschlichen Kultur. Wir bewegen uns darin und halten uns für etwas Festes, ja, fest abgegrenzt. Wir sind bedingt, wir sind Ursache und Wirkung zugleich. Und da reinzugucken, auch wenn es mal intensiviert, fokussiert, der Zoomblick da rein ist, kann sehr gut sein. Ja.
Und auch die Schönheit und Funktionalität von einer funktionierenden Ich-Struktur die meine ich ja auch aus deinem Vortrag rausgehört zu haben, denn das ist schon nützlich auch, ja.
Ich habe ein ganz besonderes Schild.
Na, ein funktionales. Du hast es hierher geschafft.
Ich kann damit einkaufen gehen. Die Aussage von Joe war ja vorher, wir brauchen das nicht, um einkaufen zu gehen. Wir brauchen das ich nicht. Da habe ich so, hat so ein bisschen geknirscht in mir. Ich dachte immer, ich bräuchte das dazu. Aber sagen wir mal, im Grunde, in der Tiefe unterscheidet sich meine Position vom Joe nicht. Man kann es so oder so sehen. Also eine gute, durchscheinende, transparente Ich-Struktur, wenn ich was ganz Tolles, dass ich meine Partner und meine soziale Umgebung nicht damit belaste, dass ich meine blinden Flecken da nach draußen projiziere, sondern dass ich sage, ich bin der und der mit den und den Gewohnheiten, das will ich nicht. Transparent sein damit und dann ecke ich an oder ecke nicht an. Aber dann ist der blinde Fleck, also mal sagen wir mal, geht gegen Null, ist sehr stark reduziert, weil über die Null hinaus kommen wir da nicht. Also man kann den eigenen Standpunkt, man ist immer ein subjektives Wesen, ich bin immer die Mitte der Welt. Ja? Für mich bin ich immer die Mitte der Welt und du bist für dich die Mitte der Welt des Universums und das vereint sich nur in der vierten Dimension, im Hologramm. Wunderbar, so darf es sein. Und diese Grunderfahrung des Menschseins, dass ich ein subjektives Wesen bin, das Welt wahrnimmt, die darf bleiben. Die, mit unserer spirituellen Ego-Vernichtungskultur sollten wir das nicht weghaben wollen, sonst intensiviert sich das Leiden.
Ja. Ja. Und jetzt, wo so viele Menschen hier an einem Ort sind, sieht man ja auch die Fülle und den Reichtum dieser vielen erstmal vorläufigen Iche und wie die sich gegenseitig bereichern können, auch im Austausch.
Jedes Ich ist vorläufig. Ja. Und man sieht schöne, glückliche Menschen hier. Also da sehe ich auch, ich habe nicht so viel Erfahrung mit psychedelischen Szenen. Das ist jetzt nicht die, so die Hauptheimat auf meiner Biografie gewesen. Aber ich bin eigentlich positiv, nicht überrascht, erfreut. Sowohl die Promoter dieser Szene, die Ärzte und Heiler und Therapeuten und Wissenschaftler, wie auch die User, die sagen, wir wollen jetzt mal von den Theoretikern was hören, wie ordnen wir das ein, wie weit ist die Legalisierung vorangeschritten und so. Schöne Menschen, weltoffene, neugierige, erfahrungsbereite Menschen, überwiegend höre ich positive Erfahrungen, was eben LSD oder was für eine Substanz auch immer, Pilze, Mescalin, Eier, Huasca ausgelöst hat in ihrem Leben, Beziehungskonflikt hat auflösen können, eine Intro überhaupt in den spirituellen Weg und dann haben sie angefangen zu meditieren oder plötzlich wurde die Meditation vertieft durch so ein einfach mal eine Substanz im richtigen Moment einwerfen und boah, jetzt weiß ich plötzlich, worum es ging. So lange bin ich gesessen vor einer Wand und habe versucht, erleuchtet zu werden und schum, bist du mal da drin. Und dann kriegt die Praxis einen anderen Charakter.
Das gibt's. Ja, man hört wenig Negatives tatsächlich. Der Joe hat wohl gesagt, dass eben unser System auch im Computeranalogiebereich total abstürzen kann. Also es ist schon eine Grenzerfahrung. Aber Leben an Grenzerfahrung ist besonders intensiv. Und auch zu riskieren, nicht mehr zu wissen, wer man ist, ist natürlich...
Wir suchen ja Abenteuer auf jeden Fall. Wir suchen uns mal in einer Liebesbeziehung, wir suchen uns mal im Bungee-Springen, manche suchen es mit dem Motorrad, in dem sie ein bisschen zu schnell fahren. Das sind so sind gefährliche Arten, das Abenteuer zu leben. Wobei man, wenn man Substanzen, Drogen kauft aus unsicheren Quellen, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Wir hatten hier einige ärztlichen Rat hier, Leute aus der Notfallmedizin, die darüber gesprochen haben. Also da wird ja alles Mögliche verkauft. Also wer auch immer das probieren will, schau dir die Quelle an. Sei sicher, dass du genau das bekommst, was du willst. Und dann am besten sei in einer Umgebung, vor allem wenn du neu bist mit diesen Substanzen, wo jemand dich auffangen kann. Ja.
Ja, und gerade das Problem der Illegalität bedeutet ja, dass man gar nicht auf die Quelle ganz festmachen kann, wo kommt es wirklich her. Ich kenne vielleicht den Menschen, von dem ich es bekommen habe, aber eben nicht, der es hergestellt hat. Und das ist eben das Problem, wenn es illegal ist. Ja, und jetzt wollte ich nochmal darauf zu sprechen kommen, dass es auch sehr, sehr schwierig ist, verbal zurückzuholen, was erlebt wurde. Ne? Da ringen ja viele mit den Worten. Und auch du bist ja ein Mensch, der mit Worten arbeitet. wie schwierig das ist, wirklich retrospektiv, nämlich wenn man wieder da ist, das zu erzählen. Und,
ganz großes Thema. Ich erzähle jetzt mal kurz von einer Ayahuasca-Reise, die ich vor einiger Zeit unternommen habe. Da waren zwei große wichtige Erfahrungen für mich drin und die eine ist genau darüber. Ich habe nach solchen Erfahrungen, auch nach Meditationserfahrungen, nach Liebeserfahrungen, nach vielen Arten von Ekstase, in der Natur auch, ich habe die Sprachlosigkeit auf romantische Art verklärt. Ja. Und der Grund war dafür, dass ich sage, nie können Worte das wiedergeben, was ich da erfahren habe. Und da war für mich, und plötzlich habe ich das als kitschig empfunden, habe ich gesagt, ja, verdammt nochmal, aber ihr redet doch. Und wenn ich sage, es ist unsagbar, wie oft hat man über das Unsägliche geredet, es sind ja Worte, aber die sind so Hilfsmittel. Und für mich war dann der Sprung zur Ermutigung, was mir den Kick gegeben hat, zu sagen, okay, ich spreche jetzt drüber. Ich weiß, dass es irgendwie nicht geht, aber irgendwie geht es doch, jetzt traue ich mich. Und das war dass sprachliche Gebilde Rekreation, Neukreation sind. Da ist die Erfahrung und jetzt rede ich darüber und was ich darüber sage, tut in meiner Erinnerung etwas rekreieren, was anders ist als das war und niemals dasselbe sein kann und die Brücke machen kann. Es versucht es und dieser Versuch ist edel, ja. Und auch bei dir, wenn ich eine Geschichte erzähle, nur wenn du was Ähnliches erfahren hast oder deine Fantasie das zulässt oder weil du einfach ein Mensch bist, der archetypisch ähnlich gebaut ist wie ich, hast du ähnliche Erinnerungen, ähnliche Fantasien, ähnliche Wünsche, dann gelingt, dann spricht man von dem Gelingen von einer Verständigung. Mhm. Und wenn man seinen inneren Frieden damit gemacht hat, dass Vergangenes nicht wiederhergeholt werden kann und dass eine transzendente Erfahrung jenseits der Begriffe durch Begriffe ausgedrückt etwas anderes erzeugt als das, was ich eigentlich beschreiben will. Wenn man mit dieser fundamentalen Tatsache seinen Frieden gemacht hat, dann kann man reden.
Was natürlich spürbar ist, wenn die Menschen berichten, das ist eine innere Bewegung, die die Worte auch begleitet, zum Beispiel eine innere Ergriffenheit oder einen wirklichen Ringen nach Luft, das kriegt man so nonverbal mit, ne? Das ist auch schon ein Teilen, wo ich auch mitschwingen kann. Und wenn dann die Worte das so begleiten, dann entstehen bei mir Bilder, die entweder zutreffend sind oder nicht, aber ich kriege auch schon mit, wie die innere Bewegtheit der Menschen ist. Also Das kann man teilen. Das ist auch sehr schön.
Ein Gedicht zu lesen oder einen Text zu lesen, verglichen mit einem Menschen vor sich zu sehen, der jetzt, wo jetzt das Essen entsteht, ich will es sagen können, das ist ein anderes Erlebnis. Ja. Und auch nochmal eine Entscheidung dazu. Es gibt Menschen, die davon erzählen, wo ich das Gefühl habe, oh, genau das ist es. Mhm. Egal welche Worte du sagst, du kannst was stammeln. Ich habe den Eindruck, ich krieg's mit, das war's und ich habe es auch erfahren. Ich bin so glücklich, dich zu treffen und dass wir das teilen können. Und dann gibt es andere, die schöne Worte finden, wo ich dann sowas wie Kitsch oder sowas verwende oder romantisieren, wo die erst mit ihren Worten eine Welt kreieren, die, meine ich, gar nicht viel zu tun hat mit diesem Geschehen. Aber sie lullen sich dann ein in diese Luftblasen von Liebe und Ekstase und die Welt ist eins und so weiter. Da kann man lange drin schwelgen und bei mir bleibt auch die Erfahrung übrig, okay, Schwelgerei ist nicht, wofür ich hier gekommen bin, ich will die Wahrheit. Und mein Eindruck ist dann, da fehlt was, da fehlt die Tiefe, der Boden, die Transparenz, die Schattenarbeit, die Polarität, die Spannung, wie auch immer so. Also da habe ich auch so eine Intuition dafür und ich kann mich irren, manchmal rede ich mit anderen drüber, wie schätzt du denn den ein und den, klar, das sind Urteile, aber das auch, also ich meine, Rumi-Gedichte, Rilke-Gedichte, da geht es mir durch und durch, da habe ich das Gefühl, über die Jahrhunderte bei Rumi, was für ein Transport von Erfahrung, mit einem auf Persisch übersetzt ins Deutsche. Und immer noch funkelt es und bringt mich in Ekstase, das zu lesen. Und bei Rilke ist natürlich mein eigenes Deutsch, aber es ist mir so nahe. Und es gibt spirituellen Kitsch. Es gibt ja auch Liebeskitsch, ja. Und der Berichte über ekstatische Erfahrungen sind großenteils Kitsch. Ja? Also sage ich, da lullt man sich dann ein in etwas, macht, man beschönigt es auch, nimmt so die Gewalt der Erfahrung etwas raus und will ja auch einer spirituellen Szene zugehören, die alles schon weiß, wir sind in Harmonie, wir haben den Frieden, die Liebe entdeckt, wir können uns nur noch umarmen. Ja, da möchte ich manchmal weglaufen.
Ja. Ja, wir scheitern auch teilweise großartig an der Nicht-Kommunizierbarkeit unserer Erfahrungen, versuchen es trotzdem. Aber wir sollten es vielleicht den Dichtern überlassen.
Nein, wir sind Dichter.
Wir sind Dichter.
Wir sollten nicht sagen, die Politik machen die Parlamentarier und die Dichtung machen die Dichter. Nein, wir sind Wähler und bestimmen, welche Politiker das Mandat haben für uns. Und die Dichter, die können ein paar Sachen ein bisschen besser. Aber gut gestammelt ist genauso toll wie Rilke. Mhm. Kinder, wenn die weinen, wenn die glücklich sind. Das sind Gedichte, die die produzieren und die haben nichts von Reim und Rhythmus gelernt und so.
Ja,
ich meine diese Direktheit, ja. Die nicht den Dichtern überlassen, selber direkt sein. Und wenn mein Vokabular ein Fünftel so groß ist wie Rilke, dann komme ich damit auch zurecht.
Ja. Ja, ich wollte tatsächlich auch Rilke noch in unser Gespräch reinbringen und zwar nochmal auf deine Erfahrung der Achtsamkeitsmeditation zurückkommend, wie lebendig da alles wird, ja. Ich habe auch selber Erfahrung mit Achtsamkeitsmeditation und gut, ganz am Anfang meine Motivation überhaupt mich zu öffnen war so ein schmerzhaftes Getrenntsein-Gefühl. Hier bin ich, da ist die Welt. Und Eichendorff hat ja gesagt, schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, kennst du nur das Zauberwort. Und vielleicht ist das Zauberwort Achtsamkeit. Und Rilke hat ja gesagt, ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Weißt du, dann ist ein Baum plötzlich nur noch ein Baum, ja. Und das ist nur ein Begriff, das ist so dürr. Und das Erleben von Baum, das ist so viel lebendiger. Ist das Zauberwort Achtsamkeit?
Jedes Zauberwort, es hängt vom Kontext ab. Das Wort Achtsamkeit wird leider oft inzwischen, weil es so eine hohe Konjunktur hat, in Kontexten verwendet, wo ich mit Rilke fühle, das wird nur noch runtergeleiert. Ja. Das Zauberwort ist also im richtigen Kontext, im richtigen Moment, man sagt ja auch aus dem Herz heraus zu sprechen, was auch wieder ein vielfach verständlicher, benutzbarer, missbrauchbarer Begriff ist, aber aus dieser Ganzheit, aus der Echtheit, aus dem Vertrauen heraus zu sprechen, dass ich kein Dichter sein muss, um reden zu dürfen, es sagen, wie es ist, das sind dann Zauberworte. Und wenn dann der Gegenüber ein Empfänger ist, dann passiert es. Dann ist es Zauberworte. Brauchen zwei, brauchen einen Sender und einen Empfänger.
Ja. Und dann ist es auch wie verwandelt, ja. Ne? Auch wenn man gar nicht dazu eingenommen hat. Und gestern habe ich noch in einem Vortrag gehört, dass wir eigentlich immer in einer Art Rausch sind. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt mit dir das Interview mache, bin ich aufgeregt und entsprechende Stresshormone oder was für Lusthormone kreisen in meinem Körper und da ist ja schon ganz viel körpereigene Substanz unterwegs und Achtsamkeit, ja, ich atme damit. Oder wie würdest du Achtsamkeit jetzt nochmal, wie empfindest du das? Wie geht Achtsamkeit bei dir oder für dich?
Zunächst zum Raus. Ich würde sagen, es passiert gute Kommunikation, erzeugt eine Versteh-Trance. Das ist ein Sender und das ist der Empfänger. Und der Empfänger gerät in einen Wahrnehmungstunnel. Das ist wirklich eine Einschränkung der Wahrnehmung auf das Gesagte. Ich versuche dich zu faszinieren und du möchtest fasziniert sein. Und wenn das gelingt, dann sind wir in diesem Verstehrausch. Das ist aber Verstehrausch. Aber es ist wirklich, vieles andere wird ausgeblendet. Manches hört man plötzlich nicht mehr. Und es wird als Glücksgefühl empfunden. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es auch eine Ausblendung von Erfahrungen ist. Einfach, wir setzen anderen Filter auf. Und Achtsamkeit, das ist Achtsamkeit, ist immer zu wissen, was man tut, was man sagt, was man hört. Das, was geschieht, sich dessen bewusst sein, möglichst wenig Einschränkung, Tunnel, Reduzierung, möglichst wenig Wahrnehmungsfilter. Ganz ohne ist ein hoher Anspruch, ja, dann wir müssen die Wahrnehmung sortieren im normalen Leben. Wir brauchen das. Das ist vielleicht millionenfach größer, was unsere Sinne aufnehmen, als was wir brauchen können für das, was wir gerade tun. Insofern brauchen wir die Filter, ja. Und Achtsamkeit ist eben nicht etwas tun und denken, man würde was anderes tun oder etwas sein, was man nicht ist, und leider diese Irrtümer einfach da sein für das, was jetzt der Fall ist.
Das ist auch so ein Stück Nichtwissen. Ne? Wenn ich jetzt eigentlich mir zugebe, dass ich nicht weiß, wer du bist, dann kann ich alle meine mir zur Verfügung stehenden Empfangsorgane auf dich ausrichten und alles Mögliche spüren. Ja? Ich höre deine Stimme und in meinem Körper geht was, mein Verstand arbeitet mit und so. Aber wenn ich jetzt wüsste, du bist der Sugata von der Connection, und dann hab ich ein internes Bild von dir, ne? Und bin vielleicht mit dem beschäftigt, aber nicht mit dem, was jetzt lebendig da vor mir ist.
Ja, wir haben die Bilder. Und sonst hätten wir uns nicht getroffen, wenn du nicht meinen Namen gewusst hättest, und dann hätte ich kommen können und so. Nichts gegen die Bilder, und sie können dann auch ein Einstieg in Fragen und in die Kommunikation sein. Aber wenn du weißt, du hast das Bild, du hast es und du weißt, dass du es hast. Perfekt. Mhm. Dann musst du es gar nicht wegwischen. Das ist da, das verflüchtigt sich von selbst. Ja? Man muss jetzt auch nicht gegen die Tatsache kämpfen, dass wir Begriffe benutzen und Bilder im Kopf haben. Und dann bin ich da und dann wirst du mich schon wahrnehmen, wenn es glückt, und wenn nicht, dann glückt es halt nicht so gut.
Also. Das glückt schon. Ja. Jetzt haben wir noch einen halben Tag Kongress vor uns und du bist da auch viel eingebunden. Möchtest du noch irgendwas sagen, was jetzt wichtig ist in dem jetzigen Moment? Hast du da was?
Ja, ja. Also mir gefällt der Kongress, auch die Leute, die ich hier treffe. In meinem Vortrag habe ich von der Identitätsforschung, Selbsterforschung in Bezug auf Identität zum Thema Humor, was mir auch sehr wichtig ist, also dem anthropologischen Thema des Tricks, das eine Brücke machen können. Und das ist in mir etwas auch intern näher gerückt, wie das miteinander zusammenhängt. Ich schaue in mich selber rein, meine Ich-Struktur versuche ich zu erkennen, in der Introspektion, in der Meditation, gefördert durch Substanzen vielleicht, wenn ich das will. Und dann schaue ich da rein, und meine Worte heute waren, ich schaue auf die Werkbank, an der das Ich gemacht wird, gestaltet wird. Ich schaue auf den OP, wo es sich verwandelt, wo etwas eingreift und eine Änderung macht, wie eine chirurgische Änderung, eine Entnahme oder Hinzufügung, und das ändert die Ich-Struktur. Und wie können wir diese Varianz der Ich-Struktur, die Bewegtheit der Ich-Struktur erkennen, wie können wir Transformationsprozesse, die wir uns alle irgendwie wünschen, beschleunigen. Und ich meine, dass ein sich selbst als Witzfigur, als komische Figur zu sehen, extrem war als Witzfigur, anstatt als tragische Figur, erleichtert die Transformation. Und es gibt in den sozialen Systemen, bei uns war es vielleicht der Hofnarr, es ist heute der Narr oder der Komiker oder der Kabarettist, in den indigenen Kulturen war es oft der Schamane, der auch so eine Art Trickster war, der sich als ein anderer erwiesen hat im Kontakt mit der Anderswelt als in der diesseitigen sozialen Realität, und der darf dann Wahrheiten aussprechen, die der Häuptling oder mein Nachbar nicht aussprechen darf oder ich nicht. Und man nimmt Kontakt auf, auch mit den Verdeckten, den Schattenzonen der jeweiligen Gesellschaft, den Tabuzonen. Und da ist dann lautes Lachen und Sakrileg möglich und so. Und das ist der Trickster. Und wir haben diese Trickster in uns, jeder, nicht nur Leute, die im Fasching groß auftreten. Und das hat mit dem inneren Kind zu tun, das spielt und sich um nichts schert, um Regeln, und auch übertritt. Und es ist im Konzert unserer inneren Stimmen eine wichtige Figur, hat was Anarchisches, was Befreiendes. Und für diese Entwicklungsprozesse, in denen wir uns bewegen wollen, wir wollen Persönlichkeit, wollen wachsen, wollen reifen, uns weiterentwickeln, da ist ein Kontakt zu diesem inneren Trickster sehr nützlich. Ja. Und das konnte ich hier, weil es sind auch Anthropologen und wissenschaftlich gebildete Leute hier im Raum, die selber Erfahrung haben mit diesen Substanzen. Und da war es für mich besonders leicht, diese Brücke zu machen, die zu benennen.
Ja. Ich bin ganz froh, dass du das Stichwort Humor nochmal, das wäre mir echt fast entfallen, aber in deinem Vortrag hat es mir auch so gut gefallen, weil Humor was ganz, die Sache, also ein zärtlicher Humor, jetzt nicht so ein derber und vernichtender Spott, also, sondern ein zärtlicher Humor, der macht das so leicht auch, ne? Dass wir uns alle nicht so ernst nehmen. Und klar, es gibt ernste Situationen und so weiter, aber wieder.
Ich bestreite, dass es ernste Situationen gibt.
Gut.
Es ist eine Sache des Betrachters. Mhm. Also, ich vertrete den non-dualen Humor, das heißt, es gibt kein Objektfeld, was an sich ernst ist oder komisch, sondern es ist immer die Art, wie wir es betrachten. Und Humor und Zärtlichkeit, damit kann ich viel anfangen, ja. Ich sage immer, Humor ist Spott über etwas da draußen, was lächerlich ist. Und Humor ist das Lachen über mich selbst oder Lächeln, das mich selber auf die Schippe nehmen. Und ohne Selbstliebe geht es nicht. Und wenn ich mich selber liebe und es wage, mich für komisch zu halten und das komisch darzustellen, dann, also es setzt ein bisschen Selbstliebe und Zärtlichkeit voraus und es fördert diese auch. Ich finde, Humor ist ein zärtlicher Umgang mit sich selbst. Ja. Und auch dann in zweiter Linie mit der Umgebung. Ja,
und das, auch das Lachen, wenn man es jetzt vom Körper betrachtet, das erweitert ja. Ne? Während ein Weinen ja eine Kontraktion im Körper auch ist. Und beides hat seinen Platz. Aber
beides und beides ist sich in der Tiefe sogar ähnlich. Beides ist ja irgendwie der Atemapparat, der schüttelt sich und so, es fließen Tränen und so, es ist eine ganz tiefe emotionale Bewegung. Und in der tiefsten Tiefe, beim Urkomischen, da wissen wir nicht mehr, ob wir weinen oder lachen. Wir werden durchgeschüttelt von einer starken Emotion. Dieses mentale System ist zerbrochen, zerflossen und es ist nur noch die Emotion da und es ist ein sehr heilsamer Vorgang. Mhm. Ja.
Und in beiden Gelegenheiten hat man wenig Gedankenaktivität. Ja, ne? Das ist tatsächlich so ein Gedankenleerer.
Die rauschen durch oder sind verlangsamt, die Gedanken. Mhm. Und es ist ein kathartischer Vorgang. Ja,
ja so ein Lachkrampf, ich finde halt unheimlich erfrischend und ist wie geduscht. Oder ein Weinkrampf, wenn es dann mal dann eben dran ist, kann genauso wirken, dass man so erschöpft hinterher ist und auch wie aufgeklärt.
Würde ich es jetzt nicht so gerne aber es ist auch eine Weinextase oder eine Lachextase. Man hat, wenn man jetzt mal die Hormone untersucht, die dann der Körper ausschüttet, ich bin mir sicher, es ist ein guter Cocktail von auch lustfördernden Substanzen da drin. Ich weiß noch, wie wir als Kinder, ich habe zwei Schwestern mit einfach fast gleichaltrigen Schwestern in einem bestimmten Alter, haben wir gerne gelacht und dann wollten wir nicht mehr weg und hatten so Lach-Rausch-Zustände. Es ist immer weiter gegangen und bei meinem 6-jährigen Sohn sehe ich das jetzt manchmal. Er will da nicht mehr raus. Das ist ekstatisch. So zu lachen ist ekstatisch. Und es ist anarchisch, das Lachen, weil nichts hat mehr, kann ihn mehr greifen. Keine Gestalt, alles wird nur erlacht, zerlacht, ausgelacht, angelacht.
Ja. Kennst du das noch von Grönemeyer Kinder an die Macht? Wir werden in Grund und Boden gelacht. Anarchie. Ja, also ich finde, das Leben ist spannend in der Art und lebenswert, tief und hoch und weit. Und
spannend und entspannend, abwechselnd und so.
Unsagbare Fülle. Dann möchte ich dir an der Stelle ganz herzlich danken, dass du den Moment hier, wo wir zusammen sprechen konnten, möglich gemacht hast. Ja,
und ja, dir auch. Sehr schöne Fragen, schönes Zusammensein. Ja.
Genau, ich freue mich jetzt, dass wir noch was erleben können da draußen. Okay, vielen Dank.